Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 189. Heute spreche ich mit Marc Staller von den AMZ Hackers über The State of the German Amazon. Genauso groß wie es klingt, wird es auch. Marc ist Mitgründer und Mitveranstalter der AMZ Hackers bzw. der AMZ Hacking Live Events. Und wir haben wirklich einen schönen Rundumschlag über den essentiellen Themen, die 2023 aus Sicht von Marc und den AMZ Hackers released worden sind und wirklich gekommen sind, um zu bleiben oder auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken sind oder einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen haben. Und wir wagen einen Blick auf 2024 und das, was unserer Meinung nach oder vielmehr seiner Meinung nach den Unterschied macht zwischen den Händlern und Händlerinnen, die erfolgreich sein werden und denen, die es halt eben nicht werden. Und das Stichwort, was ich da schon mal in den Raum stellen möchte, ist das Thema Long Game. Also langfristig denken und Sachen langfristig professionell angehen, durchziehen und planen. Das war ein schöner Ritt. Vielen Dank, Marc, dass du deine Keynote von dem AMZ Hacking Live Event aus Berlin heute nochmal mit mir durchgegangen bist. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, sehr viele, die den Podcast hören, werden ein paar Inspirationen mitbekommen und mitnehmen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Haut rein!
Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
Moin Marc, schön, dass du da bist.
Ja, moin, freut mich, dass ich hier bin oder da sein darf, sagen wir so.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Moin ist auch in Ordnung, glaube ich, für dich auch, oder?
Heute mache ich eine Ausnahme, ja. Normal, ich komme ja aus dem Süden.
Ah, wieso?
Da sagt man meistens nicht Moin, aber da ich fast alle Geschäftspartner im Norden habe und das in Deutschland so hauptsächlich verwendet wird, bin ich da fein mit.
Puh, sehr schön, das freut mich. Wir sprechen heute ein bisschen über Amazon und wir sprechen über das Amazon AMZ Hackers Live Event, auf dem ich war, was du mitveranstaltet hast und über deine geile Keynote, die du da gehalten hast. Und das war so mega, dass ich gesagt habe, Alter, Marc, hast du Zeit, hast du Bock, lass mich bitte nochmal einen Podcast drüber sprechen, denn ich möchte unseren HörerInnen nicht vorenthalten, in den Genuss zu kommen, da mal reinzuhören, was du mitgebracht hast. Aber kurz, Marc, zu dir. Du bist Mitgründer von den AMZ Hackers, selber Seller und hast was ziemlich Geiles aufgebaut. Vielleicht kannst du die HörerInnen, die dich noch nicht kennen und die AMZ Hackers noch nicht kennen, ein bisschen einmal erzählen, wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Ich erschrecke manchmal selber so ein bisschen, wenn ich die Zahl sage. Also ich bin jetzt schon seit 7 Jahren irgendwie auf Amazon unterwegs. Das klingt jetzt schon so lange für mich irgendwie. Man denkt immer, das wäre kürzer gewesen.
Alter Hase.
So 2015 wahrscheinlich angefangen. Und habe davor recht viel so mit Online-Shops und allgemein Online-Marketing-Themen zu tun gehabt. Bin dann auf Amazon gestoßen und wie man merkt, hängen geblieben auf der Plattform. Und mit der Zeit natürlich eigene Marken auch gegründet, gestartet, verkauft, auch viele Markenpartnerschaften eingegangen mit anderen Firmen, also das Amazon-Marketing übernommen. Und mit der Zeit hat sich dann so eine Community entwickelt, nämlich die AMZ Hackers. Das ist vorwiegend eine Community für aktive Händler, das heißt einfach zum Austausch für aktive Händler, die auf Amazon verkaufen, einfach was passiert gerade, was funktioniert gerade. Wer kennt wen, welche Dienstleister nutzt ihr, einfach so eine Plattform für Händler und da sind jetzt gute 500 Händler, ein bisschen mehr dabei aktuell, die sich da austauschen, auch in Masterminds quatschen, wir machen regelmäßige Events, wie zum Beispiel das AMZ Hacking Live und darum geht's eigentlich, natürlich helfen wir auch Anfängern so auf Amazon zu starten, aber wir sehen uns da mehr so als Plattform für Amazon-Händler, die wissen, was sie tun.
Ja, und ich kann sagen, es gibt ja mehrere solche Gruppen, sag ich mal, wo Leute zusammenkommen und Amazon-Händler zusammenkommen und ihr seid wirklich, zum einen seid ihr grundsätzlich sehr cool alle. Macht unfassbar Spaß, mit euch zusammen zu quatschen und Sachen zu machen. Aber ihr seid unfassbar authentisch in dem, was ihr macht. Und ja, auf jeden Fall kann ich jedem Händler und jeder Händlerin empfehlen, sich das mal anzuschauen und sich da mal reinzuschnuppern, weil das kein Nap ist, sondern da hilft man sich gegenseitig und hat alle irgendwie, also das richtige Mindset dahinter. So, und das sticht total hervor in der Szene. Das will ich schon mal loswerden.
Das freut mich. Wir suchen das auch so als Family zu sehen tatsächlich. Also wir bezeichnen das so als FBA Family eigentlich. Also das soll es eigentlich sein.
Ja. Ja, und ich finde dieses Hacking mit der Kapuze, das wirkt so, also total cool, aber ihr seid gar nicht so zurückhaltend, sondern total offen und tauscht euch gerne
aus. Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Branding, also es soll so ein bisschen underground sein, so ein bisschen anders einfach. Wir wollen nicht so die typische mit Anzug Amazon Marketing Agentur waldwiesemäßig sein, sondern halt, wir sind halt die coole Truppe, die irgendwie auf Amazon verkauft. Das war die Idee dahinter und
ja, total geil.
Versuchen wir ein bisschen cool durchzuziehen.
Ihr hattet letztes Jahr das erste Mal, glaube ich, eine größere Veranstaltung in Stuttgart, das AMZ Hacking Live Event in Stuttgart Anfang 2023, was schon eine mega geile Veranstaltung war, die, glaube ich, auch für Externe geöffnet war. Und ihr habt gesagt, Alter, das machen wir nochmal, noch größer, noch geiler. Und das habt ihr gemacht, nämlich dieses Jahr in Berlin und habt dort echt hunderte Händler zusammengebracht. Ich glaube, das muss das größte Amazon-Händler-Event gewesen sein, auf dem ich, glaube ich, jemals war. Und was ist, glaube ich, vielleicht kennst du noch ein paar weitere Nummern und Zahlen, aber ich glaube, in Deutschland gab es noch kein größeres. Aber
ich würde sogar fast behaupten, Europa, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Also ich kenne sonst nichts Größeres, aber
Ich auch nicht. Ich wollte mich nicht so weit aus dem Fenster.
Ja, ich mich auch nicht. Das Größte, was wir kennen, können wir mal sagen.
So, ich glaube, das ist gut. Auf jeden Fall mega cool und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Was ist das für ein Event und was war das für eins und wie geht da die Reise weiter? Warum macht ihr das? Abgesehen davon, dass es mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, aber habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was damit vor und erzähl mal.
Ja. Also der Kern von AMZ Hackers ist ja, wie gesagt, der Austausch und zu netzwerken, andere kennenzulernen. Ich glaube, viele Seller, die jetzt vielleicht zuhören, die kennen das. Man sitzt so zu Hause, macht so sein eigenes Ding im Kämmerchen, verkauft auf Amazon. Keiner außenrum kennt, was man da macht und versteht das irgendwie. Und wir wollen einfach die Leute zusammenbringen. Und das machen wir natürlich innerhalb der Community. Also wir machen regelmäßige Community-Meetups auch oder Activity-Days oder machen Reisen ins Ausland zusammen. Also es ist schon auch wirklich so eine fast Event- und Reisetruppe so ein bisschen auch. Und dann haben wir gesagt, hey, lass doch trotzdem irgendwie was machen, wo so die ganze Szene zusammenkommen kann. Also nicht nur AMZ Hackers-Mitglieder, muss ja nicht jeder bei den Hackers sein. Wir freuen uns natürlich, aber gibt ja auch Leute, die vielleicht was anderes machen wollen oder woanders sind, sich austauschen wollen. Aber lass trotzdem mal versuchen, alle Händler, alle Dienstleister, alle Anbieter, alle, keine Ahnung, Influencer, alle, die irgendwie in der Szene da mit zu tun haben, zusammenzubringen, und dafür ist AMZ Hacking Live da. Da wollen wir einfach einmal im Jahr alles zusammentrommeln, einen richtig coolen Tag haben, richtig coole Speaker auf die Bühne holen, guten Content raushauen, gute Workshops machen. Die Afterparty darf natürlich auch nicht zu kurz sein, und wir versuchen das auch immer so ein bisschen mit ein bisschen Überraschungseffekten zu füllen oder ein bisschen Spaß, ein bisschen Humor. Keine Ahnung, jetzt letztes Mal ist irgendwie ein Zauberer rumgelaufen, wir hatten irgendeinen geheimen Tresor da, den man öffnen konnte und so. Es soll auch so ein bisschen einfach Hacker-Feeling haben und darum geht's eigentlich.
Ist euch total geglückt. Also ich fand das wieder unfassbar geil. Natürlich auch, weil ich was erzählen durfte. Vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte, ihr mich auch eingeladen habt. Aber wir waren auch mit Adference vor Ort, auch viele andere Dienstleister waren da. Also alleine, um in den Kosmos zu kommen und sich auszutauschen und zu lernen, was gibt's eigentlich so. Aber natürlich das Netzwerken, das war das, mit Abstand das Geilste. Wirklich sehr, sehr bunt, sehr viel, und das war echt cool. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und um jetzt die Kurve zu kriegen zu dem Vortrag, zu deinem Vortrag, du hast backst keine kleinen Brötchen, sondern hast gesagt, ich mache, was der Philipp Westermeier kann.
Chris hat mich so vorgestellt. Chris hat gesagt, das ist der Westermeier der Amazon-Szene. Ich habe mich so nicht benannt, aber ja, der Vortrag klingt natürlich schon sehr stark danach.
Ja, es klingt auch, aber den Content, den du gebracht hast, war total super. Du hast eine Keynote gehalten zum Thema State of the German Amazon in diesem Jahr. Und da will ich ein bisschen mit dir reintauchen und ein bisschen verstehen, wo du mit dem ganzen Wissen aus deiner Community natürlich auch aktuell siehst, wo Amazon hergekommen ist, was jetzt letzten Monate passiert ist und wo es hingehen wird. Und lass uns da mal, und was wir daraus lernen können und wie wir uns als Händler und Händlerin einstellen können darauf und hoffentlich der Konkurrenz ein bisschen voraus zu sein. Lass uns vielleicht einmal damit anfangen zu schauen, wo stehen wir jetzt eigentlich Anfang 2024? Was war eigentlich passiert im letzten Jahr und was müssen wir unbedingt mitnehmen, worüber müssen wir sprechen, was waren die Highlights 2023, die wir einfach auf dem Schirm haben müssen. Was hast du da so zusammengetragen?
Ja, also wie du gesagt hast, ich versuche einfach übers Jahr so ein bisschen die Augen offen zu halten und zu schauen, was passiert so in den Märkten, was passiert bei den Händlern, was passiert bei Amazon funktionstechnisch, was passiert im Ökosystem von den Tools und so. Und versucht das zusammenzutragen. Ich habe da theoretisch einen ganz guten Einblick, weil wir eben 500 Händler mit drin haben in der Gruppe und ich täglich mitbekomme, was die Leute so diskutieren und machen. Es ist doch trotzdem immer schwer, finde ich, so dann zurückzublicken und zu sagen, was hat sich wirklich geändert, weil das ist ja wie, wenn du in den Spiegel schaust und die Haare wachsen, du siehst jetzt nicht direkt jeden Tag, dass die Haare wachsen, aber
bitte was?
Aber wenn du jetzt nach einem Monat jemanden wieder siehst, der nicht beim Friseur war, siehst du es. Und so ist es auch ein bisschen bei Amazon, also es ändert sich immer irgendwas, es ist so krass schnelllebig, ja. Dieser Markt, aber man merkt es nicht so richtig selbst und deswegen versuche ich das immer so ein bisschen irgendwie zusammenzufassen. Und jetzt so eine Grundsatzbewegung, die auf jeden Fall da ist, ist halt natürlich auf jeden Fall das Thema AI. Also das ist halt so in aller Munde. Man muss aber auch sagen, es ist nicht nur ein Hype natürlich. Also man kann auch schon coole Sachen machen. Ich habe tatsächlich letzte Woche habe ich fast 20 neue AI-Tools gesehen. Ich war bei so einer Mastermind in den USA, also online, und die haben so die neuesten AI-Tools vorgestellt für Amazon. Da gibt es wirklich verrückte Sachen, die man machen kann. Wo du irgendwie ein paar Striche malst und dann drunter schreibst, mach ein Produktbild für einen Koffer draus und dann erscheint dann praktisch ein Koffer oder so. Also wirklich crazy Sachen. Aber man muss trotzdem sagen, es ist in meinen Augen immer noch mehr Spielerei, als es wirklich dann am Ende bringt. Weil am Ende muss da immer noch ein Mensch dahinter sitzen und verstehen, wer ist die konkrete Zielgruppe, wem möchte ich das verkaufen, was ist der Zielgruppe wichtig, wie muss das abgebildet sein, also dieser marketingpsychologische Teil dahinter. Und ich habe das auf dem Event so ein bisschen so vorgestellt. Es gibt ja diesen Gardner Hype Cycle, den kennen die meisten wahrscheinlich, dass es am Anfang so einen Technology-Trigger gibt. Dann rasten alle völlig aus, sagen, es wird alles verändern, Bildagenturen können schließen und PPC-Agenturen können schließen und alles so weiter. Ich meine, euer Tool basiert ja auch so gesehen auf AI, das macht ja auch alles Sinn und so. Ja. Aber dass es alles ablöst, dass da kein Mensch mehr dahinter sitzen muss, der irgendwas machen muss, das war halt ein bisschen absurd. Dementsprechend gab es dann auch schnell so diese Talfahrt wieder Richtung Enttäuschung und sind viele Sachen, die dann irgendwie so gehypt wurden, auch wieder weggefallen. So, die Leute haben trotzdem wieder angefangen, irgendwie selbst ihre E-Mails zu schreiben. Natürlich, man kann da schon mit Tools und so das optimieren, aber am Ende muss jemand drüber schauen. Und jetzt sind wir halt so an der Stelle, wo die Leute sagen, okay, AI ist cool, aber es hat jetzt nicht alles verändert. Also es ist halt ein Werkzeug in der Toolbox Amazon FBA, was man verwenden kann, was man nutzen kann. Aber du musst trotzdem noch selber wissen, was du reparieren möchtest und wie du es reparieren möchtest. Und das Werkzeug dafür kannst du natürlich nutzen, aber wird jetzt nicht die Welt verändern, sozusagen. Das war auf jeden Fall so eine Sache, die im letzten Jahr schon sehr präsent war, muss man sagen.
Ja, total. Kann ich total so zustimmen. Am Ende ist es gehört es in dein Toolstack, damit das anzuwenden, zu checken, ob du es brauchen kannst und wie. Ich glaube, bei Agenturen und bei uns, bei Toolanbietern, ist das Thema natürlich nochmal heißer, weil du gewisse Sachen automatisieren und skalieren möchtest. Da ist es noch ein Ticken näher dran. Aber für den einzelnen Händler, die einzelne Händlerin, ist das nicht so kriegsentscheidend, das glaube ich auch.
Ja, aber also auch für Amazon ist natürlich, also man muss auch verstehen natürlich, dass wir so die Seite, wie verändert sich allgemein die Plattform Amazon, und wenn man das nicht versteht, wird man auch so ein bisschen abgehängt. Amazon verwendet natürlich auch für eigene Systeme AI sehr stark am Ende, und es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, Es gibt ja dieses AWS-Tool, Amazon Comprehend. Da kann man mal gucken, was Amazon vom eigenen Listing praktisch denkt. Die haben da so Scores verteilt, so Comprehension-Scores sozusagen, wie sicher sie sind, dass sie verstehen, was das Listing sein soll als Produkt. Und da kann man auch so ein bisschen mit den Keywords dann hin und her spielen und sagen so, hey, eigentlich will ich schon mehr, dass es Amazon denkt, das ist eine Yogamatte und kein Handtuch. Und dementsprechend dann so ein bisschen das für Amazon optimiert, also zu verstehen, wie nutzt Amazon AI. Man kann auch mal seine Titelbilder oder seine Listingbilder allgemein in so ein Tool hochladen, wo dann ausspuckt, so was sieht die AI auf diesem Bild. Und auch da, ich habe letzte Woche ein lustiges Beispiel auf Amazon, wenn ich mal ein bisschen dran rumgespielt habe, gesehen. Es gibt ja die Nische Kleiderständer. Und da gab es zwei Titelbilder. Das eine, das war einfach ein Kleiderständer, wo auch wirklich Kleider dran hingen. Habe ich mal ins Tool reingeschossen und dann kam raus, ja, ist ein Kleiderständer, hängen Kleider dran, kann man schieben und so weiter. Also voll gut, dass Amazon das so einordnet. Und das andere war halt so, der hatte ein Titelbild von einem Kleiderständer, wo sich halt jemand drangehängt hat, so in die Richtung zum Zeigen, schau mal, wie stabil das Produkt ist. Aber die AI hat das interpretiert als Klimmzugstange. Ja, da ist ein Mann dran, natürlich, der Klimmzüge macht. Das heißt, wenn es blöd läuft, kann es natürlich sein, dass Amazon sagt, ah, okay, das Produkt ist eine Klimmzugstange, spiele ich nur bei Klimmzugstangen aus und nicht mehr bei Kleiderstangen. Also man muss auch schon ein bisschen verstehen, was AI bedeutet auf Amazon-Seite und das vielleicht auch für sich so ein bisschen bedenken. Aber ja.
Ja, cooler Hinweis, auf jeden Fall. Und das wird noch ein paar Iterationen brauchen, glaube ich, bis das Amazon dann auch oder die AI, die Modelle dahinter das erkennen können. Aber so lang ist es nicht. Aber bis dahin sollte man das Richtige zum Füttern geben.
Ne? Ja, definitiv.
Was siehst du noch darüber hinaus 2023? Was war für dich so eine Sache, die du noch mal rausbringst?
Ja, also eine Sache, die ich auch vorgestellt hatte, war, was sehr viele Seller jetzt wieder genutzt haben, was davor so ein bisschen in Vergessenheit geraten war, aber ganz früher viel genutzt wurde, Google Ads, also externer Traffic. Mhm. Ich meine, die alten Amazon-Hasen wissen das noch so. Am Anfang war Amazon halt so Wild Wild West. Du konntest so machen, was du willst, war auch kein Problem zu ranken, musstest einfach so irgendwelche verrückten Plattformen nutzen und so weiter. Dann hat Amazon da ja einen Riegel vorgeschoben, alles einmal niedergemäht. Und dann muss man überlegen, okay, was macht man? Ja, okay, externen Traffic kennt man ja noch schon von Online-Shop-Zeiten und so weiter. Damals noch viel Meta-Ads, also Facebook damals noch genutzt, viel Instagram-Sachen, aber eben auch Google-Ads. Und im letzten Jahr, weil Amazon liebt ja externen Traffic, die verstehen natürlich auch, dass je mehr externen Traffic sie einsammeln können für die Plattform, desto erfolgreicher werden sie. Deswegen belohnen sie auch Listings, die externen Traffic nutzen. Haben viele Händler dann wieder angefangen, mit Google-Ads zu launchen. Und darüber wurde viel diskutiert, auf jeden Fall im letzten Jahr. Ich habe tatsächlich letzte Woche erst auch wieder ein Produkt online genommen auf Amazon und mit Google Ads mit versucht zu launchen, also neben PPC. Da führt kein Weg dran vorbei. Das, klar, müsst ihr halt machen. Ist natürlich schon das große Schaufenster bei den vielen Werbeplätzen auf Amazon. Aber trotzdem, so externen Traffic drauf zu bringen, ist auch gar nicht so unprofitabel, wie man denkt. Es kommt einfach nur so ein bisschen darauf an, wie man die Kampagne aufsetzt. Also wenn man es halt wirklich so aufsetzt, dass man auch direkt so die Einwände wegnimmt, also dass man direkt den Preis mit reinschreibt in den Titel, dass man direkt reinschreibt, du kaufst das dann auf Amazon, so in die Richtung, dann sind die Conversion Rates auch gar nicht so schlecht. Und ja, ist halt eine Methode, die so gesehen auch wirklich auch legal von Amazon gemocht wird und belohnt wird sozusagen.
Wie groß ist der Traffic-Anteil gewesen jetzt bei dem Launch von Google Ads?
Nicht so groß.
Das sind normale Textanzeigen, ne?
Genau, man kann auch ein Bild hinterlegen, aber theoretisch sind es Textanzeigen. Also ich habe es jetzt nur so gemacht, wirklich für Google-Suchanfragen, also jetzt nicht irgendwie über das Partnernetzwerk oder so, weil das dann doch eher schon ein bisschen Geld verbrennt. Aber da ist natürlich auch voll abhängig, wie viele Leute suchen das überhaupt bei Google. Und ja, der Anteil war jetzt im Vergleich zu PPC nicht so groß. Ich würde sagen 10% vielleicht. Aber Käufe sind Käufe und du willst ja am Anfang irgendwie das Ranking bekommen, deswegen macht das schon Sinn, so finde ich, da einfach mal zu testen und wird auch nicht für alle Nischen klappen, also klar, das muss man auch sagen.
Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Du hattest auch noch über einen größten Fail 2023 gesprochen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich glaube, da wird sich jeder Amazon-Seller noch dran erinnern können. das war der Moment, als Amazon mal wieder gedacht hat, lass mal einfach das beste Feature von Amazon komplett verändern und niemandem was sagen. Als Amazon einfach von heute auf morgen die Bewertungsanzeige komplett geändert hat. Man ist es ja gewohnt von Amazon, dass sie verrückte Sachen AB testen und gefühlt jeden Tag die Plattform ein bisschen anders aussieht und dann ist es am nächsten Tag wieder wie vorher. Aber das war schon so ein Ding, wo alle Händler so mal kurz ausgerastet sind und gesagt haben, also für alle, die es jetzt nicht so genau mitbekommen haben, Amazon hat einfach anstatt die typischen 5 Sterne, die man normalerweise sieht, eben entsprechend ausgefüllt, ob man eben 3, 3,5, 4, wie auch immer hat, einfach zu 1 Stern geändert und hat dann ganz wilde AB-Tests gefahren, wo einmal stand irgendwie die Anzahl der Gesamtbewertungen daneben, einmal die Prozente, wie viel positiv bewertet haben. Und das hat halt gefühlt von heute auf morgen auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie wichtig sind Bewertungsanzahlen überhaupt noch? Ich hatte eigentlich schon lange die Theorie aufgestellt, vor vielen Jahren, dass Amazon irgendwann switchen wird zu einem Modell, wo sie nur noch die Bewertung der letzten 12 Monate anzeigen. Also wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch irgendwann. Aber das war so ein Ding, wo alle so ein bisschen Panik bekommen haben. Und genauso wie schnell, wie es gekommen ist, ist es dann auch wieder weg gewesen. Ja, ich hab das bei Hacking Live so ein bisschen so erzählt, als hätten sich die Entwickler beim Sommerfest so ein bisschen ein Bier zu viel genehmigt, haben sich weggeschlichen, haben mal einen falschen Knopf gedrückt und sind am nächsten Tag aufgewacht und dachten, nee, das machen wir wieder rückgängig. Ja, aber war jetzt nicht so schlimm allgemein, ja, aber es war natürlich, zeigt auch wieder, wie abhängig man natürlich schon so ein bisschen von Amazon ist, von der Darstellung, ja. Aber lustig. Voll,
der Puls ging auf jeden Fall nach oben, ey. Ja.
Aber hey, sonst wäre es ja super langweilig. Ich muss sagen, genau das gefällt mir an Amazon. Diese ganzen Sachen. Wäre super langweilig, wenn alles gleich bleiben würde, dann kann man sich ja gar keine.
Stell dir vor, du kannst dein Amazon-Business ganz einfach auf das nächste Level heben. Mit weniger Aufwand, aber dafür mit mehr Impact. Und genau darum wird es gehen in Mareikes Vortrag auf dem ASK in Erfurt. Der Amazon Sales Kongress findet statt in Erfurt vom 19. bis 20. März. Und du kannst auch dabei sein und hoffentlich Mareikes Vortrag lauschen. Sie wird tief eintauchen in die Geheimnisse des Pareto-Prinzips, also wie ich mit 20% Aufwand 80% Leistung rausholen kann. Und das anhand von Amazon-Optimierung zeigen, wie das klappen kann. Und das Schöne, sie wird das Ganze an einem Kundencase von und mit Hammer untermauern. Das wird richtig, richtig geil. Außerdem ist Mareike im Jury-Team des ASK Awards. Also sie hat die Ehre, die Preise mit zu verleihen und zu beurteilen, wer oder ja, welche Person, welche Marken, welche Händler und Händlerinnen die Awards gewinnen werden. Das wird mega nice. Wenn du noch nichts vorhast, dann ja, sei dabei am 19. und 20. März in Erfurt auf dem ASK. Den Ticketlink findest du in den Shownotes.
Vorteile verschaffen.
Ja, gibt's noch was du also als Highlight 2023 sehen würdest oder wollen wir schon auf 2024 eingehen?
Also allgemein glaube ich, so dass das Thema Tools ist immer präsent. Also ich habe über Keyword-Tools gesprochen, zum Beispiel DataDive war ein Tool, was viele jetzt 23 halt vor allem auch für sich genutzt haben, um nochmal tiefer in die Keywords einzusteigen. Klar, Amazon bietet mittlerweile auch coole Features mit Reports da mehr rauszuziehen als früher. Also es entwickelt sich einfach immer weiter, es wird immer deeper eigentlich, also es wird auch immer schwerer dementsprechend, wirklich so auf die 100% der Optimierung überhaupt hinzukommen, weil es gefühlt tausende Sachen sind. Ich meine, du weißt es bei PPC, da brauchst du ja fast mittlerweile einen Abschluss dafür, überhaupt zu verstehen, welche Funktionen alle wie irgendwo sind im Dashboard hinten. Also wenn du das nicht Vollzeit machst, da hast du fast keine Chance, also du nutzt halt ein Tool wie AdForence. Aber ja, deswegen, da passiert immer was und ich glaube, das war auch so die Message. Am Ende war meine Message eigentlich, wie habe ich es formuliert? Amazon ändert sich zwar jedes Jahr, aber Amazon bleibt gleich. Also in dem Sinne, wenn man die Prinzipien versteht dahinter, dann sind die Methoden die Methoden und die Tools, aber die Prinzipien von wie verhalten sich Menschen, wenn sie Produkte kaufen wollen, also die Psychologie dahinter, die wird sich nicht verändern, dementsprechend.
Voll.
Wer heute Amazon FBA machen oder morgen Temu FBA oder sonst irgendwas, dann kann man das Gleiche machen.
Ist das schon ein Thema? Temu? Also für...
Nee. Also, nee, das nicht. Nee, ne? So weit ist es noch nicht. Also außer du verkaufst halt Trash.
Ja, ja, stimmt. Ja. Cool, dann lass uns mal schauen auf 2024. Was hat sich verändert in 2024 und was willst du uns da mitgeben? Was hast du mitgegeben in deiner Keynote?
Genau, also grundsätzlich habe ich versucht, so eine Message mitzugeben, abgesehen davon, dass sich Amazon immer verändert. Und zwar, dass diejenigen, die Erfolg, also ich habe einfach wirklich geschaut, was machen die Händler bei uns, die wirklich groß sind, die schon lange dabei sind, die erfolgreich sind oder vielleicht die auch noch gar nicht so lange verkaufen, aber sehr erfolgreich sind. Was machen die alle gleich? Mhm. Habe da so ein paar Umfragen gemacht in unserer Gruppe und mal geschaut, was machen die, worauf konzentrieren die sich? Und das kann man sehr viele Bereiche clustern, egal ob das Sourcing ist oder Kapital oder Launch oder Bewertung oder Kundensupport. Die haben alle eins gemeinsam, und zwar, dass sie sehr, sehr langfristig denken. Also ich habe das Long Game genannt. Und das bedeutet einfach, Entscheidungen so zu treffen, dass man sie langfristig sieht und dafür kurzfristig auch mal ein bisschen, ja, Schmerz wegstecken muss oder mal so ein bisschen auch vielleicht unprofitabel ist oder mehr Zeit reinstecken muss, mehr Arbeit reinstecken muss. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass diejenigen, die das Produkt mit am längsten entwickeln, tendenziell ein besseres Produkt entwickeln. Heißt nicht unbedingt was länger dauert, ist besser, aber viele, die sich mehr Zeit nehmen, entwickeln tendenziell ein besseres Produkt. Und dementsprechend geht's halt heutzutage, ich meine, ich weiß nicht, wie viele, die hier zuhören, noch so die alten FBA-Zeiten kennen, so mit 500 € FBA starten in 3 Monaten, bist du profitabel, so. Das ist halt heute nicht mehr das Ding. Du musst halt Zeit mitbringen, du musst Geduld mitbringen, und die Seller, die halt langfristige Entscheidungen treffen und so diesen Zinseszinseffekt verstanden haben und eher in, ich sag mal, also wirklich tatsächlich in Jahren denken als in Monaten oder halt Wochen, dass die auch langfristig die erfolgreichsten sind. Und das war eigentlich so die Kernmessage auch, die ich so vermitteln wollte.
Du hast auch immer wieder Beispiele gebracht, so, ne? Vielleicht können wir da so ein paar durchgehen.
Du meinst für die konkreten Anwendungsfälle?
Ja. Ja, genau.
Genau, also ich kann mir vielleicht nochmal so grob durch die Kapitel schauen. Also das erste Thema war eben Kapital. So, was machen Seller, die halt nicht langfristig denken? Die nutzen halt so ein bisschen Eigenkapital, sind direkt wieder out of stock, versuchen irgendwie so schnell wie möglich alles rauszuziehen, Gewinne rauszuziehen, schnell profitabel bekommen. Die Long-Game-Seller, die machen sich halt mal die Mühe, schreiben einen Businessplan, kaufen mal richtig viel Ware ein, dass sie nicht out of stock gehen, was natürlich ein Pain ist durch die Kapitalbindung. Reinvestieren die ganzen Gewinne so lange, bis sie wirklich sagen können, ich habe jetzt die Pole Position auf Amazon. Dauert, kostet Geld und ist halt, ich meine, wir verkaufen physikalische Güter, es ist halt ein Cash-Game irgendwie am Ende, Pay-to-Play.
Voll.
Auch Produkt-Sourcing, Produktentwicklung natürlich, also die halt wirklich aktuell, wir hatten es gerade von Temu, Produkte von der Stange kaufen, die brauchen sich halt auch nicht wundern, wenn es dann nicht funktioniert. Ich meine, schau dir mal heute auf Amazon jede Nische an. Am Ende ist die überall mit Produkten gefüllt, und wenn du halt nur das nimmst, was schon da ist. Ich meine, wenn du mal ehrlich die Frage stellst, welches Produkt würde ich kaufen, kannst du eigentlich schon beantworten, dass das Produkt nicht funktionieren würde. In dem Sinne. Ja, also ja, du musst voll. Halt wirklich dir die Zeit nehmen, und die Seller, die bei uns halt wirklich erfolgreich sind, die machen sich wirklich viele Gedanken über die Produkte, so analysieren jede letzte Bewertung, fragen die Zielgruppen wirklich, was sie davon halten, schauen, wie kann ich das Produkt wirklich langfristig besser machen, und nicht nur, wie kann ich irgendwas dazu erfinden, so aus dem Blauen raus, so, ja, das Produkt gibt es bisher nur in Plastik, aber ich mache es jetzt aus Metall, einfach weil es anders ist. Auch mal rausfinden, wollen das die Kunden überhaupt oder ist das denen völlig egal? Also einfach so wirklich den Zielgruppenfokus, und das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet sehr viel Arbeit, aber am Ende ist es halt das Spiel, was wir spielen wollen, und mittlerweile ist es halt nicht mehr so, dass es so viele Vermarktungslücken gibt wie früher, das muss man halt einfach sagen. Nichtsdestotrotz ändert sich der Markt schon auch immer, also es entstehen neue Lücken, es entstehen neue Trends. Man muss ja auch nicht immer in die Nischen rein, die schon seit 10 Jahren irgendwie da Pole Position haben. Kann sich auch so ein bisschen einfach versuchen zu positionieren. Allgemein natürlich, was das Marketing auf Amazon angeht, also alleine von den Bildern. Also die Bilder sind wahrscheinlich mit das Einzige, was die Kunden so richtig, ich sag mal, gefühlt nicht anfassen können, aber wahrnehmen können auf Amazon von deinem Produkt. Eigentlich kaufen Kunden nicht dein, also dein Produkt, sondern dein Listing, also deine Bilder, ist ja nicht wie im Supermarkt, dass sie das Produkt aus dem Regal nehmen können, in die Hand nehmen können, sondern sie können es nur mit den Augen betrachten. Und wenn du dann halt an den Bildern sparst, ja, dann kann dein Produkt so gut sein, wie es will. Das wird nicht funktionieren. Und nicht nur so an der Qualität der Bilder, sondern auch so an der Kreativität, würde ich sagen. Weil wenn du halt deinen Konkurrenten 1:1 kopierst und einfach so eine Kopie online stellst, wie willst du dich unterscheiden? Also wenn du immer das machst, was die anderen machen, bist du auch nur genauso gut wie die anderen. Und die guten Seller bei uns, die machen sich wirklich richtig krass Gedanken. Wie kann ich versuchen, in dem Bild einen neuen Winkel reinzukriegen? Wie kann ich einen Pattern Interrupt schaffen, dass die Leute, also so einen Scroll-Stopper schaffen, dass die Leute direkt draufschauen? Auch hier Thema AI übrigens, kann man auch in Tools hochladen, das eigene Produktbild und so nach AI-Modellen für Eye-Tracking von Studien, die dahinterlegt sind, auch mal gucken, wo würde der Kunde hinschauen, in welcher Reihenfolge, vielleicht auch welches Produktbild fällt besser auf Amazon. Also wirklich so die Extrameile gehen und das macht halt am Ende den Unterschied. Und wenn es auch immer nur ein paar Prozent sind, wie gesagt, Zinseszinseffekt, die paar Prozent, die bringen dich halt langfristig dann irgendwann nach oben und sorgen halt dafür. Das der Folge
vielleicht kurzer Einschub da. Also grundsätzlich bin ich voll bei dir. Durch die ganzen Möglichkeiten, die Amazon und durch die Automatisierung, durch die AI, die sie in ihr Produkt auch bauen, weil du dir ad hoc irgendwie mit einem Knopfdruck Bilder generieren lassen kannst, werden alle auf ein gutes durchschnittliches Niveau gehoben und sich dann dazu differenzieren, ist halt genau jetzt die Aufgabe. Und das schaffst du halt nur, wenn du kontinuierlich dich verbesserst, Stück für Stück dich, Mikroverbesserungen in deinem Listing, in deinem Produkt, in deinem Wissen, wie dein Produkt funktioniert, was die Kunden haben wollen, immer ein Stückchen besser wirst und das dann anwendest wie du sagst, deine Verbesserung zinsmäßig oder compoundest irgendwie und immer ein Stückchen auf den Vorerfolg aufbaust. Und das ist genau das, mit dem man dann auch als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin auch noch, glaube ich, gut bestehen kann, weil das halt die Großen nicht können. Ne? Die können sich da nicht so direkt reindenken. Wenn sie 30.000, 40.000 Produkte haben, wie sollen sie das machen? Dann ist das bestenfalls guter Standard. Aber genau das ist halt auch die Chance, die sich dann bietet und die da verstehen, dass das ein Long Game ist, wie du es so schön gesagt hast. Die haben mega Chancen, glaube ich. Ja,
das ist, ich habe das ja im Vortrag so die Baseline genannt. Also die Baseline war halt früher, du hattest gute Bilder und gute Bilder relativ im Vergleich zu früher. So 2015 waren halt bloß irgendwelche schlechten Bilder online, gar kein SEO, nichts so. Und dann hat es schon gereicht, eigentlich gute Bilder hochzuladen, sich ein bisschen Gedanken zum Produkt zu machen, ein bisschen bessere USP-Kommunikation, paar Bewertungen, gutes PPC, so das war damals schon ausreichend, um zu den Topsellern zu gehören. Aber ja, durch die Beliebtheit der Plattform und so weiter haben das natürlich mehrere erkannt. Und dann ist halt diese ganzen Strategien, diese ganzen Skills, die damals dafür gesorgt haben, dass man Bestseller wird, die sind halt in die Baseline reingewandert, also zum Standard geworden sozusagen. Und mittlerweile kannst du eigentlich sagen, wenn du nicht die besten Bilder hast, wenn du nicht ein USP hast, wenn du nicht eine Bewertungsstrategie hast, wenn du nicht gutes PPC hast, dann brauchst du es gar nicht versuchen, weil das ist eigentlich so der Standard, der vorausgesetzt wird. Und darüber hinaus, dann kommt es darauf an, wie gut kannst du dich positionieren, wie gut verstehst du deine Zielgruppe wirklich, wie viel kannst du wirklich bei PPC noch rausholen und vor allem natürlich dann, wie lange bist du bereit, das ganze Ding zu pushen, um langfristig dann auch die Erfolge rauszuziehen und dafür halt auch mal vielleicht 6 Monate Break-Even zu fahren oder vielleicht sogar mit einem kleinen Verlust. Kenne ich einige Seller bei uns, die sagen, also meine Standardstrategie ist halt 6 Monate ein bisschen Verlust bis Break-Even und dann habe ich ganz gute Rankings, wenn es gut läuft und dann versuche ich langsam in die Profitabilität zu kommen. Das ist halt, klingt jetzt hart, aber ist halt leider die Realität und machen die meisten halt nicht, deswegen scheitern sie doch.
Voll. Ja. Total. Ja, das ist genau die Investition in das Produkt und in dieses eigene Wissen und die man fahren muss. Und das ist natürlich risikoreich auch, ehrlicherweise. Ne? Also du weißt nicht, ob sich das ausbezahlt in 6 Monaten. Du hoffst, es gibt sehr viel Anhaltspunkte und du kannst es gut planen, aber es ist halt nicht mehr schnell rein, irgendwas ja, launchen und dann siehst du sofort irgendwie den Erfolg, sondern es ist halt sehr viel mehr Anforderungen an dich als Unternehmer. Das ist risikoreich, du musst gut planen und auch Durchhaltevermögen haben und auch, ja, das ist halt ein wirklich krasses, anspruchsvolles Game geworden und kannst du halt keine Quick Wins mehr fahren. Also die kannst du fahren vielleicht, aber dann war es vielleicht nur, die kannst du nicht wiederholen.
Ja. So,
dann war es vielleicht Glück.
Ja, klar, gibt's immer, aber das Schöne ist, finde ich ja, das wirkt da jetzt auch direkt schon abschreckend. Okay, ich muss ein Jahr lang ein Produkt entwickeln, dann muss ich noch 6 Monate Break-Even fahren, bis ich mal langsam überhaupt da richtig reinkomme ins Geld verdienen. Klar, große Firmen, die haben das wahrscheinlich schon eher verstanden und die haben auch die Geduld und die zeitlichen und Kapitalressourcen dafür. Aber jetzt, wenn man halt sagt, so ich möchte irgendwie selber alleine so ein Produkt entwickeln, dann klingt das ja schon erstmal hart. Aber das Schöne ist ja genau deswegen, wir sind gerade, glaube ich, in einer Phase im Markt, wo eben diese alten Goldgräberstimmungen vorbei sind, weil sie einfach nicht mehr so funktionieren wie früher und 80% der Leute oder 90% gar nicht bereit sind, diese lange Geduld aufzubringen, die Zeit aufzubringen, das Kapital zu investieren. Und dementsprechend wird es für die, die das machen, jetzt wesentlich einfacher, weil die müssen nur eins machen, Zeit vergehen lassen und natürlich Arbeit reinstecken. Aber die wissen ganz genau, weil es kein anderer machen möchte, werde ich dann in 1,5 Jahren gute Profite fahren mit dem Produkt. 1,5 Jahre ist jetzt schon ein langer Zeitraum, aber du weißt, was ich meine, kommt aufs Produkt drauf an.
Ja.
Und dementsprechend, die es halt durchziehen wollen und die da committed sind, die haben jetzt eigentlich bessere Chancen als davor, weil davor war es eher so, dass halt so viele Produkte den Markt geflutet haben und sich die Leute um den Umsatz gestritten haben. Aber dadurch, dass es jetzt halt viel mehr braucht, um überhaupt richtig gut stattzufinden auf Amazon, ist die Hürde einfach ein bisschen höher geworden.
Ja, krass. Das sind ja auch sehr motivierende Worte. Also ich glaube, wenn man
für geduldige
das
Menschen
verinnerlicht. Ja, für geduldige. Also ja, aber die ist halt ernst meinen. Ne? Also ja. Wollt ihr ja zusammenarbeiten. Mit denen wollen wir auch zusammenarbeiten. Und das macht ja auch viel, viel mehr Spaß. Ja, und die das wirklich ernst nehmen und sich da committen. Und ja, so gibt es leider eine natürliche Auslese dann in dem Fall, die dann halt nicht erfolgreich sind, weil sie sofort das schnelle Geld dahinter riechen. Und das macht euch, um den Bogen so ein bisschen zu schließen, den Kreis zu schließen, ja auch so sympathisch, weil ihr das sehr, sehr transparent irgendwie immer macht im Vergleich zu anderen, finde ich, dass es halt ein Long Game ist, ja, und dass es nicht hier kommt, wirst von heute auf morgen Millionär und kannst ein Lambo fahren.
Ja, wenn es so wäre, wird es jeder machen, wie es so schön heißt.
Richtig, richtig, ja. Genau. Ja. Gibt es noch etwas, was wir mitnehmen müssen? Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben wir eigentlich so einen groben.
Ja, also eine Sache kann ich vielleicht, die ich jetzt auch so gerade beobachte oder die ich sehr interessant finde, vielleicht noch mitgeben. Weil es ja sehr schwer ist, natürlich Nischen zu finden, wo man wirklich was verbessern kann, ein Produkt zu entwickeln und so weiter. Und es einfach sehr viel Zeit und Arbeit braucht. Und die Produktnischen, wo Potenzial da ist, wo nicht so viele rein wollen, die sind natürlich tendenziell auch so, dass man sehr lange irgendwie mit Zertifikaten sich rumschlagen muss und guten Einkaufspreis bekommen muss und wirklich viel Zeit in Sourcing stecken muss, weil man gefühlt keinen Hersteller dafür findet. Und klar, die Nischen sind die, wo auch die Seller dann erfolgreich werden, weil auch hier wieder die Leute nicht bereit sind, diese Arbeit reinzustecken. Aber ein interessanter Gedanke, mit dem ich mich die letzten 2 Wochen beschäftigt habe, ist nach Nischen zu schauen, die nicht gerade Vermarktungslücken haben, sondern die so Wachstumsmärkte sind, also Zukunftsmärkte. Ein Beispiel ist, ich habe mich im letzten Jahr persönlich tatsächlich sehr viel so mit dem Thema präventive Gesundheit, Longevity und so weiter beschäftigt. Und das ist ja auch so ein absolutes krasses Hype-Thema. Jetzt kommt ja aus den USA so langsam rüber, gibt irgendwie riesige Podcasts darüber mit Huberman und sonstigen und Brian Johnson und Longevity Blueprint und so weiter.
Lässt du dir auch mal morgens die Sonne ins Gesicht scheinen?
du würdest dich wundern, wie nerdig ich bin bei dem Thema, aber das können wir ein anderes Mal besprechen. Deswegen kenne ich mich auch ein bisschen damit aus, aber auf jeden Fall ist das halt ein Thema, wo man jetzt auf Amazon.de noch nicht sieht, dass da ist das Wasser noch sehr flach gerade. Aber Was man halt in den USA im letzten Jahr beobachten konnte, ist, dass halt da die Wellen so richtig reingeschlagen haben, was diese Produktnische angeht. Also über alle, ich sag mal, Produkttypen, ob das jetzt Nahrungsergänzungsmittel sind oder irgendwelche Sachen. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich, so Eisbad hat schon jeder gehört, schon seit vielen Jahren. Und da ist die Welle mittlerweile auch in Deutschland schon angekommen. Aber jetzt die anderen Nischenprodukte, die auch mit dem Thema zusammenhängen, die sind in Deutschland noch gar nicht nachgefragt. Wenn du da jetzt irgendwie in ein Keyword-Tool reingehst und danach suchst, wirst du da keine große Nachfrage sehen. Aber wenn du den Verlauf in den USA anguckst, ist der halt komplett gestiegen, also steil gegangen. Und man weiß ja, so USA ist halt im Vergleich zu Deutschland immer ein, zwei Jahre voraus. Das heißt, man kann schon durchaus damit rechnen, dass diese Welle dann jetzt auch, man beobachtet es jetzt auch zum Beispiel, oder ich habe mich jetzt ja sehr viel damit beschäftigt, dass jetzt auch diese gleichen Podcast-Typen, die damals angefangen haben in den USA groß zu werden, jetzt auch in Deutschland groß werden zu diesen Themen und dadurch die Welle natürlich so langsam kommt. Und wenn man sich jetzt natürlich, also wenn man jetzt diese Wette abschließen möchte und sagt, okay, ich beobachte das gerade und ich sehe einen Trendverlauf, ich sehe vielleicht auch in Google Trends und so, da die Suchanfragen werden immer mehr. Ich sehe auf Social Media, es werden immer mehr solche Sachen erwähnt, es gibt immer mehr Influencer, die über das Thema sprechen, dass man diese Wette eingeht und sagt, ich positioniere mich jetzt mit diesem Produkt in dieser Nische und nehme dann die Welle mit, wenn sie kommt und bin schon voraus, wenn andere erst sehen, dass diese Nische profitabel ist oder umsatzstark ist. Das ist natürlich eine Wette, die man eingehen muss, kann auch schief gehen, aber das ist auf jeden Fall was ich sehr interessant finde, sich mal so diese sozialen Aspekte anzugucken und zu schauen, worüber spricht die Gesellschaft gerade, welche Medientrends gibt es und so weiter. Also ich spreche jetzt nicht von Hypes, sondern wirklich so nachhaltige Trends. Und das könnte man mal angucken, das finde ich sehr interessant auf jeden Fall.
Ist es auch. Und ich finde, ist ja eigentlich auch nochmal so eine andere Art und Weise da vorzugehen, um nicht direkt schon das Verkaufspotenzial in der Nische irgendwie abzuschätzen, sondern wirklich nochmal einen anderen Approach daran zu wagen, um dann auch wieder eigentlich dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein eigentlich wieder. Ne? Also von daher ist das auch ein schöner Input.
Widerspricht natürlich so ein bisschen dem Thema datenbasiert. Ist schon datenbasiert, weil man natürlich auf anderen Plattformen die Daten sieht, aber es ist eine Wette. Also würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen.
Ja, aber verstehe ich. Ja. Nice. Cool. Ich glaube, wir haben den Umschlag geschafft über the State of the German Amazon und ich glaube, wir können mitnehmen, das Long Game ist das, was am Ende auch erfolgreich ist und die das spielen, die werden am Ende auch auf dem Treppchen stehen und das Short Game halt eben nicht. Deswegen machen wir diesen Podcast, deswegen habt ihr die AMZ Hackers, das ist am Ende die Art und Weise, wie ich das Long Game spielen kann und einen Schritt voraus sein kann dem Wettbewerb. Eine Abschlussfrage vielleicht noch, die wir ganz gerne stellen, wie hältst du dein Wissen up to date, gerade wenn wir feststellen, es gibt so unfassbar viel. Wie machst du das? Wie macht ihr das vielleicht auch im Team, um immer up-to-date zu sein?
Ja, ich bin natürlich ein bisschen in einer Luxusposition, weil ich natürlich den Überblick über 500 Händler habe, die den ganzen Tag über das sprechen, was gerade relevant ist und wichtig ist. Wir haben ja auch Mastermind-Calls, wo wir dann wirklich uns austauschen, Neuerungen erzählen und so weiter. Aber jetzt persönlich, jetzt außerhalb von AMZ Hackers, versuche ich einfach schon auch Richtung USA zu schauen. Also weil, wie gesagt, die sind einfach so ein bisschen voraus und tendenziell das, was da auch auf Amazon passiert, passiert auch vielleicht auf Deutschland übertragen nicht alles, aber schon einiges. Und vor 2 Wochen zum Beispiel war ich erst wieder in einer größeren Mastermind in USA, die online da jedes Jahr was stattfindet. Waren so 150 Händler drin und die auch recht groß sind. Und da versuche ich eher so ein bisschen rüber zu gucken. Und klar, in Deutschland Podcasts hören, ich meine, das ist auch ein bisschen Long-Game-Thema, kostet Zeit, kostet Arbeit, ist natürlich schon ein angenehmeres Format, als sich irgendwas einzulesen, aber ich mag es, ich liebe Podcasts, also ich bin sowieso der Podcast-Typ, liege abends im Bett und ziehe mir Podcasts rein ohne Ende, aber für manche, die es vielleicht nicht so einfach fällt wie mir, ist es, glaube ich, einfach gut, so da solche Kanäle zu nutzen, also ein paar Quellen aussuchen, an die zu halten und dann kriegt man das schon.
Okay, cool. Nice. Ja, unfassbar. Das war geil. Vielen Dank, Marc, für den Rundumschlag und dass du uns einmal mitgenommen hast in deine Gedankengänge, wie du das Jahr 2023 gesehen hast, wo du den Fokus 2024 siehst und auch sich die Spreu vom Weizen trennt. Ich glaube, da waren ein paar inspirierende Gedankengänge dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielleicht noch zum Abschluss, wie kann man euch erreichen? Wie ist eure Domain? Wie kann man bei den Hackers irgendwie mal reinschnuppern?
Ja, eigentlich, wie der Name schon sagt, AMZ Hackers, also amz-hackers.de. Keine Angst haben, wir sind keine echten Hacker, wir sind nur die AMZ Hackers. Und ja, also für alle, die jetzt aktive Händler sind, wir haben das in Gruppen unterteilt, also je nach Umsatzgröße kannst du dich dann dementsprechend da in deine Gruppe befinden und mit gleichen Händlern austauschen. Wir haben auch einen Anfänger-Track, aber ja, geh einfach mal auf die Webseite, kannst dir alles angucken. Dann, wenn du Bock hast, kannst du mal mit uns sprechen und wir schauen, ob du da Lust drauf hast oder nicht. Wir zwingen da keinen.
Okay, cool, nice. Danke dir, Marc, und dann bis zum nächsten Mal und haut rein.
Vielen Tschüss. Dank für die Einladung. Ciao.
Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com/discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.